Am 17. Dezember 2010 fand zu Ehren von Anton Vögtle eine Tagung in der Katholischen Akademie Freiburg statt. Sie trug den Titel »Jesus im Glaubenszeugnis des Neuen Testaments – Exegetische Reflexionen zum 100. Geburtstag von Anton Vögtle«. Sie hören den Vortrag von Professor Dr. Rudolf Hoppe mit dem Titel »Von der Jüngerschaft Jesu zur Kirche – Überlegungen zur Pluralität der frühchristlichen Jesusbewegung in apostolischer und nachapostolischer Zeit«.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch mit einer kleinen, aber wirklich nur kleinen biografischen Notiz beginnen, im Blick auf Anton Vögtle. Wie kommt ein Bonner Student mit Anton Vögtle zusammen? Im Jahre 1968, das war in meinem vierten Studiensemester, war Anton Vögtle zu einer Gastvorlesung in Bonn. Ich hatte bis dahin, also fast zwei Jahre, Exegese bei Heinrich Zimmermann sehr gründlich und sehr redlich studieren können. Vor allen Dingen hat er uns methodische Exaktheit beigebracht. Und dann kam Anton Vögtle 1968 und hielt einen Disput über die Frage des Osterglaubens mit Willi Marxen. Und als ich diesen Abend mitbekommen hatte, ich war damals braver Seminarist im Collegium Albertinum, wir durften abends nur mit Sondergenehmigung raus und der Direktor ging mit, weil wir sonst ab 9 Uhr zu Hause verbarrikadiert waren. Das waren die Zeiten noch. War also Vögtle in Bonn und hat dieses Streitgespräch mit Marxen gehalten. Und da habe ich mir gesagt, da gehst du hin, wo Vögtle ist. Und dann kam noch ein glücklicher Umstand dazu, nämlich mein Vater hatte einen frommen Pfarrer aus Oberschwaben zum Freund und der hat meinen Vater eindringlich gewarnt, dass ich eventuell nach Tübingen ins Freisemester gehen würde. Nämlich er hielt das für eine Gefahr. Da waren damals, nicht wegen Ratzinger, glaube ich, das war nicht die Gefahr, war die Zeit von Hans Küng und so weiter und so fort. Und ich habe meinen Vater dann auch beruhigt, habe gesagt, nee, ich möchte gerne nach Freiburg gehen. Und diese Verbindung war dann der Auslöser für lange Jahre lehrreichen Lernens bei Vögtle. Diese Zeit kann man gar nicht vergessen. Und in der heutigen kirchlichen Situation, das habe ich schon oft den Studenten gesagt, da sage ich, also eines kann mir keiner nehmen. Uns kann vieles genommen werden jetzt, aber eins kann uns keiner nehmen, nämlich dass wir eine Theologie haben kennenlernen dürfen, die uns alle frei gemacht hat. Und das war das Entscheidende bei Anton Vögtle. Mit Bonn verbindet Vögtle dann noch, das darf ich zu der Vita noch ergänzend hinzufügen, dass Vögtle ja an sich nach Bonn kommen sollte. Das war nämlich um 1968 rum. Er hatte einen Ruf nach Bonn und die Freiburger waren wohl völlig entsetzt und Vögtle war heimatverbunden und er ist dann leider nicht nach Bonn gekommen, aber dieser Vortrag, dieser Abend, den er damals gehalten hat, das war unvergesslich. Ja, damit möchte ich aber zur Sache kommen und im Vorhinein sagen, dass das Thema, was ich mir ausgewählt habe, natürlich ein Überblicksthema ist. Aber ich möchte den Versuch machen, Vögtles Äußerungen, gerade zu Fragen der Ekklesiologie, auch auf dem Hintergrund der Jesusforschung, hier im Überblick einigermaßen darzustellen. Ich hoffe, dass man das einigermaßen da bei Ihnen sehen kann. Ich habe ein paar Bibeltexte habe ich damit abgedruckt. Geht es? Sonst habe ich da, jetzt ist er meine studentische Hilfskraft. Das ist sehr schön. Also, mit meinen Überlegungen möchte ich Anton Vögtle in Verbindung mit zwei für die neutestamentliche Ekklesiologie substanziellen Fragen erinnern. Jesus und seine Jüngerschaft, das eine, und das andere das Problem der Entwicklung kirchlicher Dienste und Funktionen in apostolischer und nachapostolischer Zeit. Das ist also der Spagat von Jesus bis zum zweiten Jahrhundert. Zu beiden Problemkreisen hat sich aber Vögtle geäußert, und zwar einmal Ende der 1950er Jahre und dann in den 1970er und 80er Jahren. Anton Vögtles Beiträge von 1957 bis 1961. Der Problemkreis Jesus und Jüngerschaft bzw. Jesus und Kirche hat Vögle mehrfach beschäftigt. Ich beziehe mich hier zunächst auf seinen Beitrag Messiasbekenntnis und Petrusverheißung, der in zwei Folgen in den Jahren 1957 und 58 in der biblischen Zeitschrift erschien und der im Rückblick als einer der bedeutenden Schritte im Prozess der Öffnung katholischer Exegese auch für brisante, konfessionsgebundene Fragestellungen zu gelten hat. Vögle konnte zeigen, dass Matthäus 16, 17 bis 19, der Text ist hier abgedruckt, traditionsgeschichtlich eine sekundär zusammengewachsene Einheit ist. Damit erklärte er nicht notwendig die Petrus-Zusage insgesamt für sekundär und fügte auch gleich sicherheitshalber hinzu, die Frage der Echtheit und ursprünglichen Einheitlichkeit insgesamt liege nicht mehr im Rahmen der vorliegenden Untersuchung dieser beiden Aufsatzteile, aber das Ergebnis seiner Überlegungen öffnete bezüglich des Kirchengründungsgedankens durch Jesus die Tür zu weiterführenden Fragestellungen. Ganz allgemein, jetzt Zitat Vögle, ganz allgemein wird man vermuten können, dass Jesus vom Neubau seiner Kirche erst nach der Anbahnung einer Scheidung zwischen Volk und Jünger sprach, nachdem er den engeren Jüngerkreis in den Gedanken seiner Lebenshingabe als Lösegeld für die Ungezählten eingeweiht, ja von der Besiegelung des neuen Bundes durch sein Blut gesprochen hatte, der als solcher auf die messianische Neukonstituierung des Gottesvolkes hinzielt. Möglicherweise also erst als der Auferstandene. Dabei ist dieser letzte kurze Satz wohl der entscheidende. Das ist so eine Methode von Vögle gewesen. Er macht es so, dass das sicher zu sein scheint und am Schluss kommt dann so eine kleine Vorlage, die er später aufnehmen kann, um dann zu sagen, wie er die Katze aus dem Sack lässt. Damit hatte Vögle gleich zwei Schritte getan. Nämlich erstens hat er den Kirchengründungsgedanken mit einer geäußerten Deutung Jesu seiner Lebenshingabe und der Schaffung neuen Bundes durch sein Blut verbunden. Zweitens, damit aber gleichzeitig die Möglichkeit, ich sage die Möglichkeit in Rechnung gestellt, dass diese Perspektive erst auf den Auferstandenen zurückgehe. Vögle hat sich dann in seinem Beitrag Jesus und die Kirche in einer Festschrift für Otto Karrer, erschienen im Jahre 1959, erneut mit dem Petruswort aus Matthäus 16 auseinandergesetzt. Auch hier spricht er den Zusammenhang von Todesverständnis und Neubau der Heilsgemeinde an, womit er gleichzeitig der Möglichkeit einer Identifizierung von Gottesherrschaft und Kirche eine entschiedene Absage erteilt. Diese Dinge, die schwirrten damals noch hin und wieder herum. Es wäre sinngemäß, jetzt wieder Vögle Originalton, wenn Jesus von der Kirche näherhin einem beabsichtigten Neubau der Heilsgemeinde nur im selben Jüngerkreis gesprochen hätte, den er in das Geheimnis seines erlösenden Sterbens eingeführt hätte. Dann nimmt er das auf, was vorher in dem BZ-Aufsatz geschrieben war. Zitat Ende. Auf den Neubau der Heilsgemeinde hebt er im Blick auf das Kirchenverständnis ab, um einen regelrechten Neubau gegenüber der bis zum Karfreitag sich anbahnenden Sammlung von Heilsanwärtern, handelt es sich in der Tat, wenn Jesus, der irdische oder Auferstandene, an seinen entsühnenden und bundesstiftenden Tod denkt, durch den und nachdem erst die Konstituierung einer qualitativ und quantitativ neuen Gemeinschaft von Heilserben ermöglicht wird. Zitat Ende aus der Festschrift Karrer. Schließlich lässt Vögler am Ende seines Beitrags durchblicken, dass Jesus den Neueinsatz des Heilsgeschehens am Geschehen des Karfreitags festmachte. Zitat: Muss man nicht nach wie vor fragen, warum der auferstandene Simon durch die wohl unbestreitbare Ersterscheinung auszeichnete? Und führt der Versuch einer Beantwortung dieser Frage nicht gerade zurück zu der neuen heilsgeschichtlichen Situation, zu dem Neuansatz, den Jesus selbst im Karfreitagsgeschehen erblickte, zu dem neuen und originalen Verständnis Jesu von der Ermöglichung der endzeitlichen Gemeinschaft der Heilsanwärter durch den stellvertretenden Sühnetod des messianischen Gottesknechtes? Ausrufezeichen, Zitat Ende. Diesen Aspekt rückt Vögle dann in seinem kurze Zeit später vorgelegten Beitrag Der Einzelne und die Gemeinschaft in der Stufenfolge der Christusoffenbarung aus der Festschrift Hugo Rahner, Freiburg 1961, in den Mittelpunkt. Zitat: Eine heilsökonomisch völlig neue Situation ergab sich damit, dass Jesus den von ihm erwarteten gewaltsamen Tod als gottgewolltes Sühnesterben für die vielen, das heißt für die Ungezählten aus allen Völkern, von bundesstiftender Kraft verstand. Jetzt kommt ein entscheidender Satz, glaube ich. Zitat weiter: Der Nachweis dieses Todesverständnisses Jesu ist der eigentlich entscheidende Punkt in der Frage der Kirchenstiftung. In diesem Beitrag Seite 90. Von der Position des sühnewirkenden Sterbens in Jesu Todesverständnis rückte Vögle bekanntlich später ab. Wir haben es heute mehrfach gehört, aber auch da, das war jetzt interessant für mich, dass das wirklich ein weiter Weg bei Anton Vögle war, dass da Positionen auch mal ganz anders gewesen sind. Von dieser Position des sühnesterbenden Verständnisses bei Jesus rückte Vögle später ab. Das belegen insbesondere seine Arbeiten zum Todesverständnis Jesu in Auseinandersetzung mit seinem Erfurter Kollegen Heinz Schürmann, auf die hier nicht weiter einzugehen ist. Da lassen sich auch Anekdoten an Anekdoten reihen. Das zurückhaltende Wort in seinem Beitrag für die ökumenische Kirchengeschichte aus dem Jahr 1970 zur historischen Rekonstruktion des Wirkens Jesu von Nazareth signalisiert diesen Rückzug. Zitat: Auch wenn er, also Jesus, mit der bestimmten Möglichkeit eines gewaltsamen Endes rechnen konnte und rechnete, musste diese Erwartung nicht schon den Gedanken an ein erlösendes Sterben implizieren. Was das für ein Donnerwetter war und welche Folgen dieser Satz hatte, das wissen die Eingeweihten. Da wurde nämlich die Herausgeberschaft katholischerseits in dieser ökumenischen Kirchengeschichte gewechselt. Vögle hatte in den beiden genannten Festschriftbeiträgen den Kirchengedanken entschieden mit Tod und Auferweckung Jesu verknüpft und einer wie immer auch separierten Heilsgemeinde zur Zeit des Wirkens Jesu eine Absage erteilt. Ich sagte, dass Vögle von der Annahme eines Todesverständnisses als Sühnetod durch Jesus selbst in der Folgezeit mehr und mehr abrückte, sodass die Bedeutung des Osterglaubens als eigentliche Initialzündung für die Begründung einer neu einsetzenden und sich formierenden Jesusbewegung ganz in den Vordergrund rückte. Entsprechend gewichtet Vögle in seiner 1988 vorgelegten Studie die Dynamik des Anfangs, die Ostererfahrung der Jesus-Anhänger. Zitat: Ohne ein dem Karfreitag nachfolgendes Offenbarungsgeschehen wären auch die engsten Gefolgsleute Jesu, die 12, schwerlich auf den Gedanken gekommen, auch nur die von ihrem Meister bis zuletzt proklamierte Botschaft von der sich anzeigenden Gottesherrschaft in eigener Regie und Vollmacht weiter zu verkünden. Seite 11 in diesem Buch. Die erneute Sammlung der 12 nach dem Karfreitag ist also nicht die Realisierung eines gemeindestiftenden Jesuswortes und damit die bruchlose Fortführung einer vorösterlichen Gemeinschaft der Heilsanwärter. Vielmehr entspringt die Wiedergewinnung der am Karfreitag auseinandergebrochenen Sammlungsbewegung mit ihrer geschichtlich wirksamen Bedeutung jenen den Urzeugen widerfahrenen Ostervisionen, die sie geschichtlich wirksam werden ließen. Dieser geschichtliche Entwicklungsprozess der nachösterlichen Sammlungsbewegung ist dann zweifellos nicht linear auf eine strukturierte, in Anführungszeichen, Kirche hinausgelaufen, schon gar nicht auf eine hierarchisch strukturierte Kirche. Das Stichwort Pluralität gewinnt denn auch entscheidende Bedeutung. Beim Vordringen der missionarischen Jesusanhänger in die unterschiedlichen Milieus zwischen Palästina, Kleinasien, Griechenland und Rom ist das auch gar nicht anders möglich. Entsprechend wird für Kirche, Ekklesia, soweit sie im Neuen Testament thematisiert wird, das Kriterium Jesus entscheidend in den je aktuellen Erfordernissen. So gewinnt zum Beispiel Matthäus sein Postulat der Ekklesia als Bruderschaft aus seiner Jesusüberlieferung und auch Lukas entwirft sein Modell einer Kirche in der Kraft des Geistes aus seiner Jesusinterpretation, die sich eben auf seine Jesus-Tradition stützt. Die Evangelien haben auf ihre je eigene Weise versucht, das Kriterium Jesus mit seiner Botschaft von der Gottesherrschaft ernst zu nehmen und die entsprechenden Schlüsse für ihre Vorstellung von Jüngerschaft und Kirche zu ziehen. Das gilt in der Sache ähnlich natürlich auch für Paulus. Ausgangspunkt für die Fragestellung nach dem Weg ausgehend von Jesus und seiner Botschaft bzw. seines Wirkens zur Gestaltwerdung von Kirche hin, ist die innere Beziehung zwischen Basilea-Proklamation und Jüngerberufung. Sie lässt sich sicher für das Auftreten Jesu und sein Wirken zugrunde legen. Das Modell einer Nachfolgebewegung kennt Jesus bereits aus der prophetischen Tradition Israels, dann aber vor allem aus seiner Begegnung mit dem Täufer, von dem er in Galiläa gehört haben muss und zu dem er aufgebrochen war. Die Notiz des Johannesevangeliums, dass er selbst zum Jüngerkreis des Täufers gehörte, ist historisch meines Erachtens durchaus glaubwürdig und macht es plausibel, dass er nach der Trennung vom Täufer einen Teil von dessen Jüngern für sich interessierte. Daneben ist eine von Jesus selbst ausgehende Jüngerberufung außerhalb des Täuferkreises ebenfalls anzunehmen. Auch wenn die Berufungen in Markus 1, 16 bis 20, also diese bekannte Berufung von Petrus und Simon und Andreas und Jakobus und Johannes, wenn das idealisierte Szenen sind, sind sie grundsätzlich als solche ja historisch durchaus plausibel. Unabhängig davon, wie man sich das zeitliche Verhältnis des öffentlichen Auftretens Jesu zu dem des Täufers vorzustellen hat, Markus 1,14 lässt Jesus wohl gegen die historischen Gegebenheiten erst nach der Festsetzung des Täufers in Galiläa öffentlich in Erscheinung treten. Also unabhängig, wie man sich das vorzustellen hat, bilden auf jeden Fall die Gottesreichproklamation Jesu und ein wie immer auch gearteter Jüngerkreis einen engen Zusammenhang. Da die Gottesreichbotschaft wesentlich auf Zukunft hin ausgerichtet war und Hoffnungen weckte, ist dieser Zusammenhang auch gut vorstellbar. Ebenso lässt sich die Sammlung des Zwölferkreises, also die Bildung eines aus der größeren Nachfolgebewegung gewonnenen Jüngerkreises, auf Jesus selbst zurückführen. Mit diesem Kreis der Zwölf machte Jesus deutlich, dass sein Wirken in erster Linie Israel zentriert war, wenngleich man damit noch nicht die Basilea-Botschaft alleine, meines Erachtens, alleine auf Israel eingrenzen kann. Denn der schöpfungstheologische Ansatz der Verkündigung Jesu weist in sich über die ethnische und religiöse Schranken hinaus. Für den Erfolg der jesuanischen Sammlungsbewegung lassen sich dann mancherlei Gründe geltend machen. Die Entwurzelung der galiläischen Bevölkerung auf dem Lande durch die Urbanisierung der hellenistischen Potentaten eines Herodes Antipas mag dabei ebenso mitgewirkt haben, wie eine Umwertung der traditionellen Herrschaftsmaßstäbe dahingehend, dass nun der Unterschicht in Aussicht gestellt wurde, in der Gottesherrschaft werde das einfache Volk unabhängig von allen Lebensbedingungen und religiösen Vorleistungen zu seinem Recht kommen. Man wird aber auch damit zu rechnen haben, dass die Bußbewegung, die Johannes der Täufer in Bewegung brachte, sich teilweise der Jesusgestalt anschloss. Das Johannesevangelium, aber auch Markus 2,18 bis 22, das Gehen durch die Kornfelder, lassen das vermuten. Dann lässt sich die Gefolgschaft Jesu am besten dadurch erklären, dass die positiven Perspektiven eröffnende Basilea-Botschaft Jesu eher dazu geeignet war, Hoffnungen auf Änderungen der Verhältnisse zu wecken, als die Gerichtspredigt des Täufers. Von Strukturen innerhalb der Sammlungsbewegung Jesu lässt sich schlechterdings nicht sprechen. Höchstens in vagen Ansätzen innerhalb des Zwölferkreises. Aber ich sage allerhöchstens in ganz vagen Ansätzen. Hier scheinen Petrus, Jakobus und Johannes immerhin eine besondere Rolle gespielt zu haben, vor allen Dingen Simon Petrus. Darauf deutet zumindest hin, dass er verschiedentlich stellvertretend für den Zwölferkreis auftritt. Jesus in sein Haus einkehrt und er besonders in der Passionsgeschichte eine hervorgehobene, wenn auch problematische Rolle spielt. Zudem ist Petrus der Erstgenannte in den Zwölferlisten. Die Tatsache, dass er in der nachösterlichen Jüngerschaft eine führende Rolle spielt, lässt darauf schließen, dass er auch schon während des irdischen Wirkens Jesu in dessen Nähe stand. Freilich hat Simon natürlich keine eigentliche Leitungskompetenz besessen. Zu Lebzeiten Jesu war das schon deshalb ausgeschlossen, weil der gesamte Zwölferkreis der Autorität ihres Meisters unterstand. Allerdings lassen sich auch schon innerhalb des Zwölferkreises immerhin einige Differenzierungen beobachten. Andreas und Philippus tragen griechische Namen und stammen aus dem hellenistisch geprägten Bethsaida. Vielleicht ist in Johannes 12, 20 bis 22, ich habe deshalb den Text hier abgedruckt, vielleicht ist deshalb in Johannes 12, 20 bis 22 noch eine historische Erinnerung bewahrt, die eine Brücke des Jüngerkreises zur hellenistischen Welt schlagen lässt. Dort heißt es, Heiden seien nach Jerusalem zum Fest gekommen und hätten Jesus sehen wollen. Philippus eingeschaltet, der dann mit Andreas zu Jesus gegangen sei. Das mag konstruiert sein, aber es lässt vielleicht auch eine Ahnung davon spüren, in welcher heterogenen Welt man sich damals auch schon befand. Innerhalb des Zwölferkreises war dann vielleicht etwas griechisch-hellenistische Denkwelt möglicherweise schon präsent, abgesehen davon, dass auch in Galiläa das hellenistische Element stärker war, als wir bisher gedacht haben. Inwieweit auch Simon Petrus dann des Griechischen mächtig war, das ist schwer zu sagen, das ist auch hier nicht so entscheidend. Damit komme ich zu nachösterlichen Differenzierungsprozessen, wenn ich richtig sehe. Ich Geschichte. Da können Sie das einigermaßen verfolgen. Dass aber ein erheblicher Differenzierungsprozess in der Jesusbewegung schon bald nach der Ostererfahrung einsetzte, steht außer Frage. Programmatisch die Botschaft Jesu weiterführen wollten jene Kreise, die hinter der Spruchquelle Q stehen. Wir haben schon davon gehört. Wanderpropheten im galiläisch-syrischen Grenzraum, die Israel zentriert zur Umkehr zur Botschaft des Menschensohnes Jesus riefen. Die Sammlung, die uns über die Evangelien des Lukas und Matthäus einigermaßen zugänglich ist, geht aus von den Gerichtsworten des Täufers. In der Mitte dieser Jesus-Tradition und wohl auch in der Mitte des Selbstverständnisses der Gruppe stehen Instruktionsworte für die Jesusboten zur Ankündigung des Reiches Gottes. Neben prophetischen Drohworten stehen Mahnworte, die der weisheitlichen Überlieferung entstammen, und sie läuft auf Gerichtsworte des kommenden Menschensohnes Jesus hinaus. Der Jesus der Spruchsammlung gibt seinen Boten eine wenig tröstliche Botschaft mit auf den Weg. Sie sollen sich darüber klar sein, dass sie schutzlos ihre Wege gehen und letztlich wehrlos sind. Selbst die Wundertaten des Messias werden nicht als Zeichen für den weltüberlegenen Retter gedeutet, sondern in ihrer spaltenden Wirkung aufgenommen. Das Wort aus Lukas 10, 16, also gleich Spruchquelle, wer euch hört, hört mich, trifft das Selbstverständnis der Gruppe sehr genau. Christologische Hoheitsaussagen fehlen nicht völlig, aber sie spielen theologisch eine untergeordnete Rolle. Das Gewicht haben jene Aussagen, die das Recht bei denen wissen, welche zu den scheinbar Unterlegenen gehören. Dieses Jesusbild ist vom Propheten Jesus getragen, der das Schicksal der verfolgten Propheten Israels geteilt hat und der in seiner Unterlegenheit von Gott Recht erhalten hat. Mit diesem Jesus identifiziert sich eine missionarische Gruppe, die sich im Norden Israels an das Gottesvolk gesandt weiß, aber vorwiegend Ablehnung erfahren hat und deren Mission eben keine Erfolgsgeschichte ist. Den Grundstein für die entstehende Pluralisierung der nachösterlichen Jesusbewegung bildete dann in ganz anderer Weise aber besonders der sogenannte Siebenerkreis, dessen Zentralfigur Stephanus war. Von diesem Kreis gingen Entwicklungen aus, die das spätere Bild von Gemeinde nachhaltig prägten. Bekanntlich ist der Anführer der Sieben aufgrund seiner Tora-Kritik beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass seine Worte als Blasphemie wahrgenommen wurden, eine Art Lynchjustiz zum Opfer gefallen. Entscheidend dafür dürfte die Aufnahme des sogenannten Tempelwortes Jesu selbst gewesen sein, das sich im Vorwurf der angeblich falschen Zeugen in Apostelgeschichte 6 spiegelt. Jesu Tempelkritik als historischer Auslösungsfaktor der dramatischen Jerusalemer Ereignisse und die Position des Stephanus lassen sich deshalb sachlich, ich sage sachlich, aufeinander beziehen. Ausschlaggebend für die weitere Entwicklung war dann das Tempelkonzept der Hellenisten als Grundelement der künftigen ekklesialen Perspektiven. Gott wird von den Hellenisten nicht mehr an ein Gebäude wie den Tempel gebunden gedacht, sondern dieser andersartige Tempel ist die endzeitliche Heilsgemeinde. Diese kritische Position zum Tempel lässt sich in den religionsgeschichtlichen Kontext der philosophischen Theologie hellenistisch-römischer Provenienz, aber auch Vertreter des hellenistischen Judentums gut einordnen. Es entspricht der kosmischen Theologie der Stoiker, die Vorstellung vom Kosmos als Tempel der Gottheit, dem Bauwerk eines Tempels vorzuziehen. Die Grundrichtung dieser Sichtweise teilen auch Philon von Alexandrien und Josephus, die natürlich nicht den Tempel als solchen in Frage stellen, aber doch im Kosmos das Haus Gottes sehen, das keiner Zerstörung unterworfen ist oder die den Tempel als Abbild des Alls sehen. Dass zudem der Tempel seine Bestimmung als Haus des Gebetes erfährt, betont besonders Josephus im Zusammenhang des Tempelbaus Salomos. Dieser Denkansatz bestimmt auch die Vorstellung vom Primat der Gemeinde vor dem Tempel bei den Hellenisten, beziehungsweise die Bestimmung der Gemeinde als Tempel des Heiligen Geistes. Vom Kreis der Hellenisten in Jerusalem führt der Weg in die syrische Großstadt Antiochia und der Bildung der dortigen, wirkungsgeschichtlich hochbedeutsamen Gemeinde. Apostelgeschichte 11, Verse 19 bis 21 sind noch Spuren der dortigen Gemeindebildung erkennbar. Im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten standen die missionarische Hinwendung zu den Heiden und die von hellenistischem Denken beeinflussten Reflexionen der Gestalt Jesu. Am ehesten kann man sich vorstellen, dass die sogenannten Gottesfürchtigen im Umfeld der jüdischen Synagoge zum Missionspotenzial der antiochenischen Jesusgläubigen gehörten. Sie stießen zur neu entstandenen Jesusgruppierung ohne die traditionellen jüdischen Vorleistungen wie Beschneidung und Ritualgesetz, allein durch Bekehrung zum einen Gott Jesu und die Taufe auf den Namen Jesu. Das sind alles natürlich bekannte Geschichten. Über die Leitung dieser sich in der Stadt etablierenden Gemeinde können wir dann nicht viel sagen, aber dass Barnabas, der zu den Jerusalemer Urchristen gehörte und später Paulus in die antiochenische Gemeinde holte, eine führende Rolle gespielt hat, dürfte unzweifelhaft sein. Immerhin nennt uns die Apostelgeschichte in Kapitel 13, Vers 1 einige Leitungsfiguren und nennt sie Propheten und Lehrer. Das wird wohl die Gemeinde doch bestimmt haben. Theologisch von Bedeutung ist im Blick auf das Kirchenbild die schon erwähnte Deutung der Gemeinde als Tempel des Heiligen Geistes. In diesem Zusammenhang gehört auch die Deutung des Todes Jesu als sühnewirkendes Sterben, das alle weiteren kultischen Opfer überflüssig macht. Mit der Hinwendung an die Heiden ist aber vor allem der Universalitätsgedanke verbunden, der sich allein auf Tod und Auferweckung Jesu gründete und nicht an Israel exklusiv gebunden war. In Antiochia wird der Gedanke der Erwählung der Völker zum Konzept. Dafür steht am eindringlichsten das Zeugnis des Paulus, der in seinem frühesten Brief an die Thessalonicher den dortigen Heidenchristen die Erwählung durch Gott zusagt. Dass dann gerade am gemeinsamen Essen von Juden und Heidenchristen, das ja gerade durch das neue Erwählungskonzept ermöglicht wurde, später eine entscheidende Krise zwischen den Antiochenern und Paulus entstand, ist eines der rätselhaftesten Probleme. Schließlich gehen auf die Antiochener die bedeutendsten christologischen Reflexionen zurück, die uns vor allem dadurch bekannt sind, dass Paulus sie in seine Korrespondenz zu seinen Gemeinden aufnahm. Erwähnt seien nur die Abendmahls- und Osterüberlieferung oder Kurzbekenntnisse wie Römer 10,9 oder prägnante Deutungen des Todes Jesu, die uns im Galaterbrief und Epheserbrief, vor allen Dingen auch im Römerbrief, begegnen. Schließlich reflektieren die Antiochener die Zuordnung von Christologie und Theologie in diesem Textbeispiel 1 Korinther 8,6. Eine andere Frage ist die, ob die antiochenische Heidenperspektive einen Anhaltspunkt bereits in der Verkündigung Jesu hat. Sicher bedeutet die Auswahl der 12 einen symbolischen Akt, sage ich jetzt, der Hinwendung zum 12-Stämmevolk Israel, aber dass Jesus Heiden zumindest nicht einfach abgewiesen hatte, wird aus Begebenheiten wie der Begegnung mit dem Hauptmann von Kapernaum oder der syrophönizischen Frau ersichtlich. Das lässt zwar nicht den Schluss zu, Jesus habe sich konzeptionell den Heiden zugewendet, aber ganz ohne Verbindung zum vorösterlichen Jesus mag die Vorgehensweise der Antiochener dann vielleicht auch nicht gewesen zu sein. Aber da betritt man schwieriges Feld. Damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführung. Auf dem Weg von der apostolischen zur nachapostolischen Zeit. Und hier gehe ich wieder aus von Anton Vögtle. Mit den prophetischen Wandermissionaren des galiläisch-syrischen Grenzraumes und der Gemeinde von Antiochia mit ihren Vorläufern ist gewiss nicht die ganze Palette der urchristlichen Sammlungsbewegung erfasst. aber mit der Stadtgemeinde in der syrischen Großstadt und ihrer Etablierung in der stark überwiegend heidnischen Bevölkerung, vor allem aber mit den paulinischen Gemeindegründungen in Kleinasien und Griechenland, war spätestens die Frage nach der Ordnung des Gemeindelebens gestellt. Dieses Problem war zu Lebzeiten des Paulus noch nicht so dringlich, weil hier eben eine Hauptfigur der apostolischen Zeit das Leben in den Gemeinden ordnen konnte. Und gerade auch die paulinischen Konflikte in den Gemeinden zeigen ja, was das für eine dominante Figur gewesen ist. Die Probleme mussten dann aber in der nachapostolischen Zeit aufkommen. Und die Frage war, ob sie mit einer Idee einer sogenannten apostolischen Sukzession gelöst werden konnten oder sollten. Nach der Frage einer jesuanischen Kirchengründung wandte Anton Vögtle diesem Problem der Gemeindestrukturen und Gemeindeordnungen sich in einschlägigen Beiträgen zu. Und da hat er sich, wie bei der Frage des Todesverständnisses, auch in dieser Frage mit seinem Kollegen Schürmann kräftig gestritten. Wie bei den Festschriften für Otto Karrer und Hugo Rahner hatte Vögtle sich auch in einer Festschrift für Heinz Schürmann, 1977 in Ostdeutschland erschienen, 1978 in Freiburg, mit einer zentralen Thematik des zu ehrenden Jubilars befasst. Er lobt ihn hoch und dann geht er aber in die Vollen und gibt Fragen, die von der anderen Seite dann beantwortet werden mussten. Schürmann hatte Anfang der 60er Jahre einen wichtigen Beitrag zum Thema des kirchlichen Amtes, der Amtssukzession und der Charismenlehre des Paulus vorgelegt. Vögtle widmete sich der Thematik in seinem Festschriftbeitrag Exegetische Reflexionen zur Apostolizität des Amtes und zur Amtssukzession in bekannter Gründlichkeit. Ausgangspunkt ist für Vögtle der Stand der wissenschaftlichen Diskussion in seiner ganzen Variationsbreite, angefangen von Befürwortern des Sukzessionsgedankens im Neuen Testament, das war alles gut katholisch, bis zu den Bestreitern und die dazwischenliegenden Vermittlungsversuche, die wenigstens plausibel zu machen versuchten, dass Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus als seinen Nachfolger ins Auge gefasst hätte und damit schon die späteren Amtsstrukturen angelegt hätte. Vögtle äußerte seine Skepsis gegenüber diesem besonders von Josef Heinz vorgetragenen Versuch mit der Begründung, diese Sicht der Dinge habe zur Voraussetzung, die paulinische Gemeindetheologie sei dem Amtsverständnis des Paulus nachgeordnet. Dem Postulat hingegen, alle Gemeindedienste am Wirken des Geistes zu orientieren und vom Organismusgedanken der Leib Christi-Ekklesiologie her zu verstehen, sei, so Vögtle, Rechnung zu tragen, auch wenn zu berücksichtigen sei, dass Paulus in den Charismenlisten durchaus Funktionen nennt, die auf Kontinuität angelegt sind. In diesem Kontext hatte nun Heinz Schürmann seinen Versuch zur Ämterfrage verstanden. Er suchte zur Bestimmung der Ämterfrage nach Kontinuitätskriterien über die apostolische Zeit hinaus, die Apostolat und Charisma notwendig einander zuordneten. Dabei hatte Schürmann dem Apostolat bei aller Einordnung in die Charismen der Gemeinde übergeordnetes Ordnungsprinzip zuerkannt, was sich vor allem an innergemeindlichen Streitfragen bewähre. Für Paulus selbst ließ sich nach Schürmann sein Selbstverständnis als Apostel durchaus mit einer solchen Ordnungskompetenz verbinden. Aber ein Ordnungsgefüge greift weiter als eine punktuelle Herausforderung. Das ist also etwas anderes, ob Paulus versucht hat, zu einer situativen Gelegenheit ordnend einzugreifen oder ob er daraus ein systematisches Ordnungsprinzip entwickelt. Ein Ordnungsgefüge greift weiter als die punktuelle Herausforderung. Deshalb, so Vögtle, wäre zu erwarten, dass Paulus einen für die Ordnung des Gemeindelebens Verantwortlichen über seine Lebenszeit hinaus bestellt hätte. Hier aber sei auch im Blick auf die für den Apostel bis hin zum Römerbrief anzunehmende Naherwartung kein positiver Anhaltspunkt auszumachen. Im Römerbrief hat Paulus, so Vögtle, angesichts des besonderen Charakters der römischen Gemeinde schon gar keine Veranlassung gesehen, für eine Stellvertretung seiner Person zu sorgen. Aber auch in den von Paulus selbst gegründeten oder maßgeblich beeinflussten Gemeinden ergibt sich kein anderes Bild, denn Paulus geht nicht hinter seine eigene Kompetenzzuweisung an die Gemeinde zurück. Dafür, dass Paulus Maßgaben für eine irgendwie strukturierte Verantwortung in seinen Gemeinden getroffen hätte, gibt es kein Indiz. Vögtle sieht dafür als entscheidenden Grund eben die Überzeugung des Apostels, dass die Gemeinden mit ihren Charismen zur Geltung kommen. Das ist kein Gegensatz zum Selbstverständnis des Apostels als normativer Garant des Evangeliums aufgrund seiner eigenen apostolischen Berufung. Aber strukturelle Konsequenzen ergeben sich daraus für die Ordnung des Gemeindelebens eben nicht. Selbst eigene Entscheidungen, deren Akzeptanz er von der Gemeinde erwartet habe, verstehe Paulus subsidiär. Das konnte er letztlich auch gar nicht anders. Die entscheidende Frage ist dann aber, und hier nimmt Vögtle das Gespräch mit Schürmann wieder auf, ob die apostolische und die nachapostolische Zeit eine strukturelle Kontinuität verbindet, der ein notwendiges Applikationsprinzip zugrunde liegt. So nennt es Schürmann und so nimmt Vögtle auch diesen Begriff auf, dass sich auf die apostolische Kirche und das Charisma der Apostel gründet. Schürmann hatte das mit dem neutestamentlichen Kanon begründet und postuliert, dass, und zwar jetzt wörtlich, der Exeget auch für die nachapostolische Kirche in apostolischer Nachfolge stehende ordnende Ämter wird anerkennen müssen, Zitat Ende. So die dezidierte Position Schürmanns. Dass das ein Schwachpunkt in der Argumentation Schürmanns ist, liegt auf der Hand, wird doch hier, um es in heutiger Begrifflichkeit zu sagen, sogenannte kanonische Exegese mit historischer Rückfrage vermischt, beziehungsweise letztere durch erstere überlagert. Letztlich ist das eine dogmatische Vorentscheidung. Das hat natürlich auch Vögtle gesehen und dazu ist seinem Nachtrag zur Erstveröffentlichung im Jahre 1985 Stellung genommen. Dieser Aufsatz ist ja in seinem Aufsatzband wieder veröffentlicht. Das Kriterium für ein mögliches strukturelles Ordnungsmuster sind, so Vögtle, dabei die nachpaulinisch-pseudepigraphischen Schriften, die die Frage des Sukzessionsgedankens eigentlich beantworten können müssten. Im Blick auf die konsensfähige Annahme einer nachpaulinischen Ansetzung des Epheserbriefes ist aber, so Vögtle, zu beobachten, dass für den Epheserautor die Autorität des Paulus die entscheidende Basis für sein Einwirken auf die kleinasiatische Christenheit ist, nicht aber die Berufung auf eine eigene Amtsstellung. Gerade der pseudepigraphische Charakter des Briefes belegt das Zurücktreten der eigenen Autorität des Autors gegenüber der Autorität des Apostels, des historischen Apostels selber. Gewiss ist davon auszugehen, dass der Epheser-Autor die Apostel und Propheten der paulinischen Zeit als Kriterium der in seiner Zeit aktuellen ekklesialen Dienste versteht. Der Epheserbrief scheint deshalb dem von Schürmann postulierten Applikationsprinzip der apostolischen Autorität auf die nachfolgende Zeit zu widersprechen. Vor allem gibt Vögtle zu bedenken, Zitat, so eindeutig seine, des Epheser-Autors, betont universale Kirche auf dem Weg zur institutionellen Verfestigung von tragenden, für sie konstitutiven Funktionen ist, hat der Verfasser aber doch die paulinische Grundidee von der Begnadigung aller Christen zum ekklesialen Engagement bewahrt. Zitat Ende. Dass sich aber in den ekklesialen Diensten des Epheserbriefes eine zumindest de facto apostolische Vollmacht im juristischen Sinne anbahne, das lässt sich so Vögtle nicht belegen. Ergänzend zu den Überlegungen Vögtles zum Epheserbrief ist die Frage zu stellen, und hier möchte ich diesen Gedanken aufnehmen, etwas noch breiter ausführen, ist die Frage zu stellen, warum in nachpaulinischer Zeit gerade auch in kontroversen Fragen und Konfliktsituationen gänzlich auf die Berufung auf eine wie immer geartete Amtsautorität verzichtet werden konnte und vielleicht sogar musste. Dieses Phänomen lässt sich jedenfalls am Kolosserbrief beobachten. Unabhängig von allen Einzelfragen ist davon auszugehen, dass der Verfasser des Kolosserbriefes, den ich auch für nicht authentisch halte, sich in der Auseinandersetzung mit Gegnern mit Paulus identifizierte, sich aber nicht auf eine ihm auf welchen Wegen auch immer zugekommene Amtsautorität berief, beziehungsweise sie von der apostolischen Generation herleitete. Das einzige Instrument zur Autoritätsstärkung ist im Kolosserbrief der leidende Apostel selber. In seiner Warnung vor einer vermeintlichen Philosophie, dieser eine Vers ist hier abgedruckt, vor der er die Gemeinde schützen zu müssen glaubt, weil sie in seinem Verständnis die Einzigkeit Christi unterhöhlt, gibt er vor, Paulus selber zu sein, der für die Kirche leide und deshalb fern der Gemeinde zu weilen, aber ihr im Geiste ganz nahe zu sein. Kolosser 2,5, Sie sehen den Vers. Mit allen ihm zur Verfügung stehenden argumentativen Möglichkeiten versucht er anschließend, der Gefahr der Relativierung der Einzigkeit Christi zu begegnen. Der Verfasser zieht nicht einmal die Register der paulinischen Polemik, wie wir sie zum Beispiel in der Herausforderung des Galaterbriefs finden. Vielmehr sieht er bei aller Identifikation mit dem für die Kirche leidenden Apostel die Gemeinde selbst als Offenbarungsempfängerin und gesteht ihr damit das Rüstzeug zu, im Anschluss an den als Paulus erscheinenden Autor den drohenden Gefahren der kolossischen Philosophie zu begegnen. Die einzige Maßgabe, die der Autor seinen Adressaten erteilt, ist die, am überlieferten Glauben und der Lehre festzuhalten. Jedwede Berufung auf eine übertragene Vollmacht fehlt dem Brief systemimmanent, denn dem Verfasser kommt es in erster Linie darauf an, als authentischer Paulus zu erscheinen. Aber selbst in dieser Fiktion identifiziert er sich nicht mit dem Apostel als der Gemeinde gegenüberstehende Autorität, sondern als Apostel, der physisch von der Gemeinde entfernt ist, aber eigentlich den Glauben der Adressaten nur bestätigen kann und will, um auf diesem Wege die Gemeinde vor gefährlichen Irrwegen zu immunisieren. Von Funktionen und Diensten, die eine übertragende amtliche Kompetenz innehätten, ist im Kolosserbrief nicht die Rede. Allenfalls in den Schlussgrüßen ist von Personen aus dem Mitarbeiterstab des Paulus die Rede, die von Paulus in Anführungszeichen berichten sollen oder Aufträge weitergeben sollen. Die Verfasserfiktion des Kolosserautors lässt zwar erkennen, dass der reale Autor an der Kontinuität zum historischen Paulus interessiert ist, wenngleich er auch bewusst andere Akzente setzen kann, aber er kennt keine Dienste, die in von Paulus selbst abgeleiteter Vollmacht auftreten, um das Gemeindeleben zu normieren. Das trifft nicht einmal für Epaphras zu, von dem die Kolosse das Evangelium, wie es heißt, gelernt haben, 1,7, und der für die Gemeinde ein treuer Diener ist. Es ist darauf zu achten, dass dieser sogenannte Paulus seinem Mitarbeiter keine apostolische Stellvertretungsfunktion einräumt. Das jubelt übrigens in diesem Vers die Einheitsübung.